Ja, wir haben gestern zwei Porträts des Messias kennengelernt im Buch Jesaja. Da war zuerst das Bild des Königs für den Messias, der Immanuel, der verheißen ist, der das Land besitzt, der auf dem Thron David sitzt. Und auf dem der Geist Gottes ruht. Das waren die Kapitel 1 bis 39. Und in den Kapiteln 40 bis 55 haben wir dann den Messias als den Knecht kennengelernt, der beständige und treue Knecht, der sich abhebt von dem unbeständigen und von dem unbewussten Knecht, der gehorsam seinen göttlichen Auftrag ist. Und jetzt, heute, geht es also um den letzten Teil des Jesaja-Buches, die Kapitel 56 bis 66. Und da werden wir den Messias als den Sieger kennenlernen. Zunächst einige Worte zur geschichtlichen Einordnung. Die Kapitel 1 bis 39 sind, wie wir gestern gesehen haben, sehr deutlich gekennzeichnet durch Jesajas Zeitgeschichte. Es werden die Könige genannt, unter deren Regentschaft Jesaja gewirkt hat, der König Ahas, Josia, Jotham und Hiskia. Es wird Jesajas Einflussnahme auf die Politik geschildert. Und in diesem ersten Teil, da sind die Weissagungen überwiegend kurzfristig. Sie beziehen sich zumeist auf die Zeit des Jesaja. In den Kapiteln 40 bis 55, da richtet Jesaja seinen prophetischen Blick auf das kommende Babylonien. Zu seiner Zeit war es noch eine kleine, unbedeutende Macht, aber er sagte voraus, dass es zur Weltmacht würde. Er sah aber auch gleichzeitig das Ende dieser Herrschaft Babylons voraus und er sagte, dass dann der König Kyros kommen würde und das Volk, das in die Gefangenschaft geführt worden ist, dann befreien wird aus dem Exil. Und darüber hinaus weissagt er dann von dem Kommen des Knechtes Gottes, der die Befreiung von der Sünde wirkt. Und dies sind alles mittelfristige Prophezeiungen, die weiter über seine Zeit hinausreichen. Und all diese Prophezeiungen, die sind geschichtlich datierbar, sie sind fassbar. Es ist von bestimmten Ereignissen und Namen die Rede. Wir können sie heute mithilfe unseres Geschichtsbuches nachvollziehen. Die Schwierigkeit dabei ist lediglich, ob wir das anerkennen, dass es einen Gott gibt, der über der Zeit steht und das seinem Knecht Jesaja gesagt hat. An dieser Frage unterscheiden sich die Geister, aber nicht, die Schwierigkeit ist dann nicht, um welche Zeit es geht. Da sich jetzt die Kapitel 1 bis 55 auf die Zeit vor dem Exil, vor der Gefangenschaft in Babylon und auf die babylonische Gefangenschaft beziehen, könnte man annehmen, dass die letzten Kapitel 56 bis 66 sich auf die Zeit nach der Gefangenschaft beziehen. In der Tat wird das auch von vielen angenommen. Wir haben das gestern gehört von dem sogenannten Trito-Jesaja, den man da angenommen hat. Seit Ende des letzten Jahrhunderts hat man diese Konstruktion da gefunden. Und es ging dabei letztendlich darum, das Buch Jesaja rein durch innerweltliche Mechanismen zu erklären, dass da nichts Übernatürliches bei ist. Und deswegen hat man versucht, es spät zu datieren. Und wenn man sowas vorhat, dann muss man natürlich zwangsläufig Gründe suchen aus dem Buch selber. Man sucht dann inhaltliche und sprachliche Gründe, an denen man dann eine Spätdatierung ableiten kann. Aber sehr viele Gründe sprechen dagegen. Wir haben das gestern für den Deutero-Jesaja gehört, ab Kapitel 40. Aber das Gleiche gilt auch für den letzten Teil des Jesaja-Buches. Ich will das nur ganz kurz anreißen. Es werden in diesem Buch des Siegers werden Probleme und Umstände genannt, die in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft einfach nicht mehr aktuell waren. Sie haben keine Rolle mehr gespielt. In Kapitel 57 wird zum Beispiel der Götzendienst in Juda ausführlich beschrieben. Wir kommen da gleich noch drauf. Und es steht zweifelsfrei fest, dass es das nicht mehr gab nach dem Exil. Die Propheten nach dem Exil haben gegen Verschiedenes gewettert, aber nicht mehr gegen den Götzendienst. Der war ausgestorben in Juda. Und auch die beschriebenen Gesellschaftsumstände lassen sich einfach nicht mit dem babylonischen Exil übereinbringen. Jesaja wirft dem Volk zum Beispiel Unterdrückung anderer vor, aber in einer Zeit, wo das Volk selber unterdrückt war, das passt da nicht rein. Und auch, es gibt auch keine sprachlichen Gründe, die den Schluss nahelegen würden, dass das Buch spät datiert ist. Es gibt keine sprachlichen Einflüsse aus der persischen Sprache, dem Aramäischen und aus dem Griechischen. Und deswegen spricht nichts in diesem Buch dafür, zwangsweise dafür, dass es spät abgefasst ist. Im Gegenteil, die letzten 11 Kapitel des Buches Jesaja spiegeln deutlich die Zeit Jesajas wider. Wir haben Literatur aus der Zeit vor dem babylonischen Exil vor uns. Jesaja beschreibt sein Thema mit zeitgebundenen Worten und Bildern, die seinen Zeitgenossen geläufig waren. Er wollte von seinen Mitmenschen verstanden werden. Die Worte und Bilder, die erscheinen uns vielleicht antiquiert und überholt. Aber das darf uns nicht täuschen, dass es hier sehr, sehr aktuell wird. Nur die Worte und Bilder sind zeitgebunden, nicht sein Thema. Und deswegen wollen wir uns damit jetzt etwas genauer auseinandersetzen, um was es geht in diesem Buch. Nun also zum Thema. Das Buch ist, wie wir gesehen haben, gekennzeichnet durch einen Mangel an deutlichen zeitlichen Bezügen in den letzten Kapiteln. Das heißt, wir finden, es werden keine Namen genannt, an denen wir festmachen könnten, wovon die Rede ist. Es werden keine Ereignisse beschrieben, wie der Fall Babylons oder so. Und daraus kann man ableiten, dass es Jesaja nicht um bestimmte Situationen oder Entwicklungen geht. Es geht ihm nicht mehr um die Politik der Könige oder um die Völker um Juda herum. Vielmehr geht es ihm um Grundsätzliches und Grundsätze. Jesaja beschreibt hier Dinge, die weit über seine Erfahrung und Zeit hinausgehen. Es geht ihm um Dinge, die jenseits der Geschichte liegen. Es geht ihm darum, Gottes Plan und Ziel mit seinem Volk darzustellen. Gottes Plan und Ziel mit der Menschheit, mit der ganzen Welt. Und dieses Ziel ist, das Heil Gottes aufzurichten. In Kapitel 65, Vers 17 heißt es, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Es geht darum, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, Gottes Heil aufzurichten. Und Gott wird sein Heil aufrichten durch den Knecht, durch seinen Knecht, der wiederkommt. Aber er kommt nicht als Knecht wieder, um zu leiden, sondern er kommt als Sieger und Herrscher wieder. Er verwirklicht das Heil und das Gericht Gottes. Jesaja zieht die mit dem Knecht beginnende Heilslinie Gottes über unsere Köpfe hinweg in apokalyptische Zeit aus. Seine prophetische Schau wird dann später wieder im Neuen Testament durch die Offenbarung aufgegriffen und ergänzt. Es gibt eine ganz gute Eselsbrücke für die Inhalte im Buch Jesaja. Es wird gesagt, dass das Buch Jesaja so eine Bibel im Kleinen ist. Die Bibel, unsere Bibel hat 66 Bücher und das Buch Jesaja hat 66 Kapitel. Das Alte Testament hat 39 Bücher und wir haben gehört gestern, dass der erste Teil des Buches Jesaja bis zu Kapitel 39 geht. Und wie im Alten Testament, so geht es auch im ersten Teil des Jesaja um die Durchsetzung des Bundes Gottes mit seinem Volk. Die letzten 27 Bücher, oder der letzte Teil hat 27 Bücher und das Neue Testament hat auch 27 Bücher. Und auch da gibt es inhaltliche Übereinstimmungen. Jesaja wird der Evangeliumsprophet genannt, weil er wie kein anderer vom Kommen des Messias redet. Und wie das Neue Testament abschließt mit der Offenbarung, mit dem Ausblick auf das kommende Heil, schließt auch der Prophet Jesaja damit ab, mit diesem Ausblick. Das nur so als kleine Denkanregung. Der Schluss von Jesaja handelt also davon, dass Gott kommt und sein Heil aufrichtet. Er hat sich in der Geschichte als der Herr erwiesen. Er hat die Weissagungen seines Propheten bestätigt. Er hat Fakten geschaffen und hat das durchgesetzt, was er verheißen hat. Er hat das Kommen des Kyros 170 Jahre vorher prophezeit und hat es dann auch durchgesetzt, dass es so gekommen ist. Und das ist die Garantie dafür, dass er auch das, was wir jetzt gleich lesen werden, dass er das auch durchsetzen wird. Und dadurch ist dieser letzte Teil ein Trost für die Erlösten des Herrn, für diejenigen, die auf das Kommen, auf das Heil Gottes warten, und es ist eine Warnung an die, die damit nicht rechnen. Nun, wie fügt sich dieses Thema nun in den Gesamtentwurf des Buches? Das Buch des Knechtes, die Kapitel 40 bis 55, verwendet die Geschichte als ein Bild. Vordergründig ist von der babylonischen Gefangenschaft die Rede und von der Befreiung aus dem Exil durch Kyros. Das hatten wir gestern als den zweiten Exodus kennengelernt, den Exodus aus Babylon. Aber es geht eigentlich um die Befreiung aus der Sünde. Es geht um die Befreiung durch den Knecht Gottes. Das ist der dritte Exodus aus der Sünde heraus. Und das Buch des Knechtes wendet sich also an die Erlösten aus Babylon, aber es meint eigentlich die Erlösten des Herrn, die sich von der Sünde erlösen lassen. Das Buch des Knechtes löst die Frage nach der Macht und nach der Sünde, wie wir es gehört haben. Aber am Ende steht dann diese Spannung zwischen dem dritten und dem vierten Exodus. Ich muss nochmal zurückgreifen auf diese Begriffe, die wir gestern gehört haben. Die Befreiung aus der Sünde ist geschehen, aber das Heil ist noch nicht aufgerichtet. Und diese spannungsreiche Situation in einer gefallenen, heillosen Welt, die steht am Ende des Buches des Knechtes. Das ist eigentlich ein offener, unbefriedigender Schluss. Erlösung hat zwei Seiten. Erlösung von und Erlösung zu. Erlösung von etwas und Erlösung für etwas. Die Kapitel 40 bis 55, die schildern die Erlösung von der Sünde. Aber für was die Menschen erlöst werden, das bleibt offen. Das Buch des Siegers erklärt deshalb, für was diese Erlösung geschieht. Ihr Ziel wird beschrieben. Und das Ziel der Erlösung von der Sünde ist, dass wir Anteil an Gottes Heil bekommen, dass wir Gemeinschaft mit Gott erfahren. In Kapitel 61, Vers 5 wird das so ausgedrückt: Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Um diese Gemeinschaft geht es, um die ungebrochene Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und deswegen, um das zu ermöglichen, ist es notwendig, dass der Knecht als Sieger wiederkommt und das Heil aufrichtet. Er kommt zum Heil und zum Gericht. Und wem gilt nun diese Botschaft? Wessen Situation ist beschrieben und wer ist primär gemeint? Im dritten Teil des Buches Jesaja, im Buch des Siegers, da werden die anderen beiden Teile natürlich vorausgesetzt. Und deswegen wird auch das vorher beschriebene Kommen des Knechtes vorausgesetzt. In den Kapiteln 52 und 53 ist es abschließend berichtet, was der Knecht tun wird. Und das wird im Folgenden vorausgesetzt. Und damit richtet sich der folgende Teil des Jesaja-Buches an die Erlösten des Herrn, an diejenigen, die sich durch die Leiden des Knechtes haben befreien lassen von der Schuld, von der Sünde. Und es ist auch an die Menschen aus allen Völkern gerichtet, die nach dem Wirken des Messias leben und die seine Tat annehmen. Da wir den Knecht Gottes als Jesus identifiziert haben, sind wir, die wir im Glauben an Jesus leben, sind wir die Angesprochenen. Wir sind diejenigen, denen die Botschaft des Buches gilt. Es ist natürlich eine steile These zu behaupten, dass dieses 2600 Jahre alte Buch an uns gerichtet ist, heute. Aber wir werden gleich am Anfang des Kapitels 56 sehen, dass es tatsächlich so ist. Wir hatten die Prophezeiungen des Jesaja in kurz-, mittel- und langfristige Zukunftsaussagen unterteilt. Das Buch des Siegers hat überwiegend diese Langzeitperspektive, die über uns hinausgeht und auch noch unsere eigene Zukunft betrifft. Es meint unsere heilsgeschichtliche Epoche nach dem Knecht und vor dem letzten Kommen des Siegers. Und wie auch das Buch des Knechtes eine eigene Architektur hatte in ihrem Aufbau, so ist auch das Buch des Siegers planvoll durchdacht aufgebaut. Der Aufbau arbeitet auf einen Höhepunkt zu und unterstützt eine Argumentation. Ich werde versuchen, das jetzt gleich zu entfalten. Sie haben in Ihren Zetteln da auch meine Gliederung. Ich werde das Schritt für Schritt dann erklären. Nur jetzt mal als groben Übersicht. Der erste Teil des Buches umfasst die Kapitel 56 bis 59 und er handelt von den Ansprüchen Gottes und der Wirklichkeit der Erlösten, von der bedrückenden großen Kluft, weil das Heil Gottes noch nicht verwirklicht ist, von der Spannung zwischen dem dritten und vierten Exodus, wo zwar Sündenvergebung greift, aber noch gesündigt wird. Der zweite Teil des Buches beinhaltet die Kapitel 59 bis 62 und er handelt von dem Kommen des Siegers. Der Sieger kommt, um das Heil zu verwirklichen und das Gericht an seinen Feinden zu vollstrecken. Der dritte Teil des Buches umfasst dann die letzten Kapitel 63 bis 66 und schildert die Verwirklichung des Gerichts und des Heils. Gott bringt bringt die Weltgeschichte zu einem Abschluss und zu einem Neuanfang, in dem der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen nichts mehr im Wege steht. Die Spannung, in der die Erlösten zunächst am Anfang des Buches noch stehen, wird aufgehoben sein. Gott schafft seinen Kindern Ruhe und Sicherheit. So, jetzt gehen wir. Jetzt geht's los. Am Anfang steht Gottes ganz weit gefasste Einladung zu seinem Heil. In 56, Vers 1, da heißt es: So spricht der Herr, wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Das ist unser Standpunkt, erlöst durch den Knecht des Herrn, aber vor der Verwirklichung des Heils. Und Gott kündigt hier, dass sein Heil unmittelbar bevorsteht. Alle, die seine Rechte halten, alle Gottesfürchtigen, sind zum Heil eingeladen. Das reißt uns nicht vom Hocker, das sind wir gewohnt. Aber das ist eine qualitativ neue Aussage. Im Gesetz des Mose, der Tora, war es deutlich festgelegt, dass das Heil von der Zugehörigkeit zum Volk Gottes abhängt. Gottesfürchtige Fremde, also Heiden, konnten an diesem Heil Anteil bekommen. Sie mussten dafür aber in das Volk Gottes aufgenommen werden. Diese Menschen nannte man Proselyten. Es gab aber andere, die das nicht konnten. Die konnten nicht in die Gemeinde Gottes aufgenommen werden. Zum Beispiel Eunuchen. Eunuchen waren teilweise Hofbeamte, die ja eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen hatten. Und die waren ausgeschlossen von Gottes Heil. Ich lese das kurz aus 5. Mose 23. Dort heißt es, Vers 2, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Punkt. Keine Ergänzung. Es soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins zehnte Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied. Sie sollen nie hineinkommen. Das ist eine Beschreibung aus dem Alten Testament, wo gewisse Leute ausgegrenzt sind. Und jetzt klingt dann diese Aussage ganz anders, diese weit gefasste Einladung. In den Versen 2 und 3 in Kapitel 56 heißt es: Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt, und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der Proselyt, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Eunuch soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Hier dehnt Gott selbst seinen Bund ausdrücklich über die Grenzen des mosaischen Gesetzes aus. Es geht nicht mehr um die Abstammung, nicht mehr um die Nachkommenschaft von Abraham, sondern es geht allein um die Wahrung seiner Rechte, um Gottesfurcht, um den Glauben. Und diese Aussage, die war revolutionierend. Gottes Bund bekommt damit eigentlich weltumfassende Geltung. Gott macht klar, dass es ihm auch um das Heil der Heiden geht. Dadurch, dass die eigentlich gering geschätzten Randgruppen erwähnt werden, die Proselyten und die Eunuchen, wird klar, dass es überhaupt nicht um diese Dinge geht, sondern nur noch um diesen einen Punkt, Gottes Recht zu wahren und seine Gebote zu halten. Ich habe dafür den Begriff der Gottesfurcht verwandt, und das heißt, Gottes Recht zu wahren, in Gerechtigkeit zu leben. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man nicht mehr sündigt. Das gibt es nicht. Aber zu erkennen, dass es Gott ist, der uns heiligt und dass uns das verpflichtet, nicht zu sündigen. Die Sünde wird damit nicht ausgeschaltet, aber ja, der Begriff, denke ich, ist schon verständlich. Man könnte auch den Begriff des Gerechten verwenden. Der Begriff der Gerechtigkeit, der passt eigentlich gut zum Buch Jesaja, bloß der ist genauso erklärungsbedürftig, weil es um keine eigene Gerechtigkeit als Werk geht, sondern auch da geht es darum, dass ich gerechtfertigt bin. Und deswegen habe ich jetzt den Begriff der Gottesfurcht genommen. Also, das Heil ist ganz allgemein angeboten. Aber es ist auch nicht zum Schleuderpreis zu erhalten. Es sind Bedingungen daran geknüpft. Deutlich wird das in den Versen 7 und 8. Die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, sollen alle die Sabbate halten. Nein, jetzt bin ich durcheinander. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die seine Sabbate halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Die Bedingungen, die Gott an seine Einladung knüpft, sind, seine Gebote zu halten und in Gerechtigkeit zu leben. Und diese Bedingungen unterscheiden sich in nichts von dem, was sonst im Alten Testament steht. Gott hält hier seinen sehr hohen Anspruch aufrecht. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Gott ist heilig und er erwartet auch von uns Heiligkeit. Er legt die Latte für uns nicht tiefer. Auffällig ist an dieser Stelle die Betonung des Sabbates, dass wir verpflichtet sind, den Sabbat zu halten. Das wollen wir uns etwas näher angucken, weil sich dieses Thema durch die ganzen letzten Kapitel zieht. Ich denke, wir haben mit unserer liberalen Prägung ziemlich Schwierigkeiten, solch eine Bedingung zu verstehen. Uns erscheint das, so eine spezifische Regelung, uneinsichtig und störend. Aber der Sabbat ist ein Treuebekenntnis zu Gott und darauf angelegt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich lese jetzt 2. Mose 31, Vers 12. Da ist das ausgedrückt. Und dort heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Ja, das reicht. Es geht weniger für uns heute, weniger um diesen bestimmten Wochentag, sondern es geht darum, Gott zu lieben, ihn zu suchen und nach ihm zu verlangen. In den Versen, die ich gelesen habe, da hieß es, dass in der Sabbatheiligung die Erkenntnis steckt, dass es Gott ist, der uns heiligt. Also Sabbatheiligung hat etwas mit Gottes Erkenntnis zu tun. Und deswegen geht es bei dem Sabbat darum, Gott zu lieben, ihn zu suchen und nach ihm zu verlangen. Und das erwartet Gott von uns. Ja, ich würde sogar sagen, das ist sogar Ziel und Inhalt des Heils. Gemeinschaft mit Gott zu haben, Sabbat zu feiern mit Gott. Wissen Sie, was Adam und Eva an ihrem ersten Lebenstag gemacht haben? Gott hatte sie am 6. Schöpfungstag geschaffen und am 7. Tag war Sabbat. Und ja. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall ist, sondern es geht darum, dass die Menschen eingehen in die Ruhe Gottes, Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Sinn der Sabbatfeier. Und damit ist der Sabbat ein ganz wesentliches Gebot, ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Gläubigen. Gerechtigkeit und Gottesfurcht ohne Gemeinschaft mit Gott kann es nicht geben. Deswegen wird das hier so betont. Gott lädt also alle zu seinem Heil ein und erwartet dabei Gehorsam und Gerechtigkeit. Aber die Wirklichkeit sieht dabei anders aus. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Punkt. Das Volk lebt munter, ohne seinen Gott und treibt, was es will. Und die Gottesfürchtigen, die durch den Knecht erlöst sind, leben unter schwierigen Bedingungen in einer sündigen Gesellschaft. Der folgende Abschnitt stellt dar, wie die Menschen auf Gottes Einladung reagieren. Es geht dabei um die spannungsreiche Realität der Erlösten. Viele Wege der Gottlosen, der Sünder und den einen Weg der Gottesfürchtigkeit. Das ist ein unbefriedigendes Nebeneinander von Sünde und Heiligkeit, von Sündern und Gottesfürchtigen. Es wird das Bild einer gespaltenen Gesellschaft gezeichnet. Gott bietet sein Heil an, aber die Gesellschaft hat andere Vorstellungen. Die Politiker und Geistlichen werden so geschildert, dass sie nur mit sich selber beschäftigt sind, sich selber dienen. Sie fragen nicht nach Gott. Und auch das Volk hofft nicht mehr auf seinen Gott, sondern auf Götzen. In Kapitel 57, Vers 4 heißt es: Seid ihr nicht abtrünnige Kinder, ein verkehrtes Geschlecht, die ihr bei den Götzeneichen in Brunst geratet, unter allen grünen Bäumen, und die Kinder opfert in den Tälern unter den Felsklippen? Beschrieben wird hier der Molochskult und der Kult der Astarte. Der Molochskult galt der Beschwörung eines Götzen und es ging dabei vor allem darum, ihn zu besänftigen, dadurch, dass Kinder geopfert wurden. Zur Zeit des Jesaja haben das der König Ahas und Manasse getan. Sie haben ihre Kinder dem Moloch geopfert. Und dieser Kult galt Gott immer als das Verabscheuungswürdigste überhaupt, der Gipfel der Gottlosigkeit und des Unrechts. Ich lese dafür aus 3. Mose 20. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Kindern Israel, wer unter den Israeliten oder den Fremdlingen in Israel eines seiner Kinder dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Ich will mein Antlitz kehren gegen einen solchen Menschen und will ihm aus seinem Volk ausrotten, weil er dem Moloch eines seiner Kinder gegeben und mein Heiligtum unrein gemacht und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Also, damit, das Volk ist also auf so einen Götzen gerichtet, statt auf Gott. Und bei der Astarte war das etwas anders. Da ging es letztendlich darum, sie zu stimulieren durch Sexualität, damit sie Fruchtbarkeit schenkt. Je nachdem, was man ihrer Fruchtbarkeit weihen wollte, vollzog man dann den Geschlechtsakt auf dem Feld oder unter Fruchtbäumen. Es gab auch eine spezielle Tempelprostitution. Das sind alles Dinge, die Gott verhasst waren, die er immer scharf bekämpft hat. Und das ist der Zustand des Volkes, der großen Masse, dass sie sich an diese Götter wenden, statt an ihren Gott. Sie suchen Schutz und Segen bei diesen Götzen und sind dafür für jede Perversion bereit. Nach Gott fragen sie nicht. Aber um jetzt zu verstehen, was hier in dieser Stelle gemeint ist, ist es sinnvoll, das einmal mit Kapitel 40 zu vergleichen. Dort hatten wir diese schöne Polemik gegen den Götzendienst, wo es hieß, ja, dass die Menschen darauf achten, dass die Götzen nicht wackeln, wie dieses Pult hier. Dort werden die Götzen lächerlich gemacht. Aber hier ist das gar nicht der Schwerpunkt, sondern es steht dahinter, es wird dargestellt, worauf das Volk seine Hoffnungen setzt. Wir neigen dazu, wenn wir sowas, so eine Erscheinung beurteilen sollen, neigen wir dazu, von unseren Werten auszugehen. Aber wir geraten dann hier natürlich schnell in einen Konflikt zwischen unserer Toleranz, jeder darf glauben, was er will, und unserem Humanismus, der ja sowas auch nicht zulassen würde. Aber es geht hier gar nicht in erster Linie um eine ethische Bewertung. Denn Sünde, wie Gott sie versteht, das ist zunächst erst einmal eine Haltung und dann eine Handlung. Es geht hier um die Haltung der Menschen, dass sie sich von Gott abgekehrt haben. Und dann in zweiter Linie um die Handlung des Götzendienstes. Die Handlung ist nur Ausdruck dieser Abkehrung von Gott. Und wer sehr, sehr anständig und nach christlichen Maßstäben wert, aber sich grundsätzlich abgewendet hat, und um eigenbestimmt zu leben, der lebt in einer größeren Gottesferne als jemand, der äußerlich weit von Gott entfernt ist, aber sich grundsätzlich Gott zugewandt hat. Also es geht hier um die innere Haltung der Abwendung von Gott, die dann dieses alles nach sich zieht. Und in Vers 10 und 11 heißt es dann, du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege. Ist es nicht so, weil ich schwieg und mich verbarg, hast du dich nicht gefürchtet? Die Menschen waren auf der Suche nach etwas. Sie suchten bei diesen Götzen Segen und Sicherheit, Schutz. Und Gott war nicht mehr ihr Ansprechpartner dafür. Bei ihm haben sie das nicht mehr gesucht, sondern bei diesen Götzen. Götzen kann man manipulieren, man kann sie beschwören oder stimulieren, aber auf diese Art und Weise kann man nicht mit Gott umgehen. Und deswegen gibt Gott die Menschen, die ihm nicht vertrauen, ihren nichtigen Hoffnungen preis. In Vers 13 heißt es, wenn du rufen wirst, also wenn du mich jetzt rufen wirst, so sollen dir deine vielen Götzen helfen, aber der Wind wird sie alle wegführen und ein Hauch wird sie wegnehmen. Diese Beschreibung von dem Götzendienst ist natürlich stark an die damaligen Zeitumstände gebunden. Sogar so eng, dass wir anhand dieser Stelle eine Datierung vornehmen können. Wir können mit Sicherheit sagen, es ist vor der Gefangenschaft in Babylon geschrieben worden. Aber trotzdem, auch wenn das so spezielle Dinge sind, die da beschrieben werden, geht es doch um eine sehr allgemeine Aussage. Gott verwirft diejenigen, die ihre Hoffnungen nicht auf ihn setzen, die sich mit anderen Hoffnungen prostituieren. Denn Gott kritisiert diese Dinge nicht in erster Linie aus ethischen Gründen, sondern wegen der dahinterstehenden Hoffnungen. Diese Hoffnungen ignorieren ihn. Und wenn man bei dieser allgemeinen Aussage gelandet ist, dann stellt man recht schnell fest, dass das eine wichtige Stelle auch für unsere Zeit ist. Denn wir opfern zwar keinen Götzen mehr, aber unsere Erwartungen an Geld und Besitz gehen doch auch weit über das hinaus, was normale Bedürfnisbefriedigung ist. Wir erwarten Glück und Erfüllung dadurch. Und so vergöttern wir dann schnell Erfolg, Sicherheit und Gesundheit. Unsere Hoffnungen liegen dann viel eher auf diesen Dingen als auf Gott. Und die Tempel von heute, die sind aus Glas und Marmor und wir können damit Kreditkarte opfern. Das sind die Möglichkeiten, denen wir schnell vertrauen. Im Kontrast zu dieser Gesellschaft stehen nun die Gottesfürchtigen, die auf Gott hoffen. Sie leiden unter dieser Situation. Sie leiden unter ihrer Trennung von Gott. Sie erleben nicht den Frieden und das Glück, das sie sich erhoffen. Aber während Gott die Gottlosen ihren wirren Hoffnungen preisgibt, tröstet er die Gottesfürchtigen. In 57, Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das ist das Evangelium in Worten des Alten Testamentes. Gott, für den der Himmel nicht zu groß ist, kommt zu den Gedemütigten und Zerschlagenen. Er kommt, um ihnen Frieden und Heil zu geben. Nach diesem Abschnitt kommt der Text wieder auf das Thema des ersten Teiles zurück, auf die hohen Ansprüche Gottes. Es ist die Rede von wahrer und falscher Gottesfurcht. Gott wendet sich hier gegen die Heuchelei und verlogenen Glauben. Genauso wenig wie die Abstammung vor ihm zählt, zählt vor ihm eine äußere Frömmigkeit. Das Volk hatte durch seine Götzen gelernt, das Volk hatte die Götzen beschwört oder stimuliert und mit anderen Mitteln versuchten sie es mit Gott genauso. Sie versuchten, Gott zu manipulieren. In Kapitel 58, Vers 2 und 3 heißt es: Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass ich Gott nahe. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Die Menschen fragen nach Gottes Willen. Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen. Sie fragen nach Gottes Willen, als wollten sie ihn tun. Aber die Gebote, die doch Gottes Willen ausdrücken, die tun sie nicht. Sie tun Unrecht und Gewalt. Sie fasten als Zeichen der Demütigung vor Gott, aber es geht ihnen gar nicht darum, Gottes Willen zu erfahren und zu tun. Die Menschen kommen zu Gott, um seinen Willen zu erfragen, ihn mit Fasten zufriedenzustellen und durch Selbstgeißelung zur Hilfe anzuregen. Sie sind an Hilfe und Segen interessiert, aber nicht daran, Gottes Willen zu tun und sein Eigentum zu sein. Und Gott verwirft diese Heuchler und er stellt ihnen die wahren Gerechten gegenüber, die ihre Demut vor Gott dadurch ausdrücken, dass sie barmherzig sind und sich der sozialen Not stellen. In Vers 6 und 7 heißt es: Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen Nackten siehst, so bekleide ihn. Genauso wie Sünde in erster Linie eine Haltung zu Gott ist und dann eine Handlung, so ist das auch mit dem Gehorsam. Es geht bei diesen Dingen auch nicht darum, dass das jetzt eine löbliche Tat ist, sondern es geht darum, dass es die Haltung der Gottesfurcht zum Ausdruck bringt. Und in diesem Abschnitt, da hören wir auch wieder von der Sabbatheiligung, die zur Gerechtigkeit dazugehört. Nicht als heuchlerische Tradition, sondern um das Verlangen nach Gott auszudrücken. In 58, Vers 13 heißt es: Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinen heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Für uns soll der Sabbat eine Lust sein, keine Last. Das ist die richtige Haltung, die Gott vor uns möchte. Es geht nicht darum, einfach einen Feiertag runterzureißen, sondern es geht darum, Lust am Herrn zu haben. Ich fasse es jetzt noch einmal zusammen für diesen Teil. Gottes Ansprüche sind hoch. Er fragt nicht nach Abstammung, er fragt nicht nach äußerem Gehorsam. Sein Heil setzt Gehorsam gegenüber seinem Gesetz voraus. Wir sollen gerecht sein, barmherzig und das Verlangen nach Gott haben. Daran ist sein Heil gebunden. Aber die Realität sieht anders aus. Die Menschen wollen oder können nicht Gottes hohen Ansprüchen genügen. Auch diejenigen, die gottesfürchtig sind, können das nicht. Auch wir, die wir Jesus nachfolgen, leben in einer gottlosen Umwelt, teilen ihr Elend und ihre Gottesferne zum Teil. Und auch wir erleben, dass wir Gottes Ansprüchen nicht genügen. dass wir zwar zum Heil erlöst sind, aber nicht im Heil leben. Und das folgende, A4, drückt genau das aus. Das Bekenntnis der Schuld und die Buße. Es geht, ja, dieses Gebet ist in seiner Tiefe eine der ergreifendsten Klagen in der Bibel. Deswegen lese ich das mal etwas länger vor. Das ist 59, 1 bis 4 und 8 bis 12. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihrem Faden. Sie gehen auf krummen Wegen. Wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden. Darum ist das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir harren auf Licht und siehe, es ist finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten an der Wand entlang wie Blinde und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Wir brummen alle wie die Bären und gurren wie die Tauben, denn wir harren auf Recht, so ist's nicht da. Auf Heil, so ist's fern von uns. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünde. Im ersten Teil ist es noch eine Anklage gegen die Gottlosen, die Sündigen. Und im zweiten Teil, da stellt sich der Beter, stellt sich Jesaja unter diese Schuld. Anklage gegen die Gottlosen und Bekenntnis der eigenen Schuld stehen hier nebeneinander. Alle leben unter der Realität der Sünde. Und Paulus zitiert diese Stelle auch im Römerbrief, um nachzuweisen, dass alle Menschen Sünder sind. Er kommentiert dann in Römer 3, Vers 22 folgende: denn es ist kein Unterschied. Sie sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle Menschen stehen unter dem Diktat der Sünde. Und vor dieser Tragik steht Jesaja hier hilflos. Und etwas anderes kommt noch zum Ausdruck. Alle Menschen sind auf Gottes Hilfe und Frieden angewiesen. Die einen wissen das und suchen danach bei Gott. Die anderen wissen das nicht und suchen danach woanders. Alle Menschen sind mit einem Vakuum geschaffen, das nur Gott ausfüllen kann. Und diese Unruhe drückt Jesaja sehr anschaulich aus. Wir brummen wie die Bären und gurren wie die Tauben und tasten wie die Blinden am Mittag an einer Wand entlang. Alle Menschen sind eigentlich zum Heil Gottes geschaffen, aber entbehren es. Alle leben in Unruhe und ungestillter Sehnsucht. Alle leben, ohne das Heil erfahren zu haben. Auch die Gottesfürchtigen, denn in Vers 11 heißt es: Wir warten auf Recht, so ist's nicht da, und auf Heil, so ist's fern von uns. Das Verlangen nach dem Heil, nach ungebrochenem Leben in der Gegenwart Gottes, steht hier riesengroß im Raum. Das ist die Situation. Paulus drückt das Gleiche in Römer 7, Vers 15 und folgende aus. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das ist ziemlich genau das Gleiche, was Jesaja ausgedrückt hat. Jesaja, die Erlösten des Herrn und auch wir Christen leben in einer unerlösten Welt. Wir leben in Spannung und Anfechtung zwischen dem dritten und dem vierten Exodus, zwischen der Befreiung von der Sünde und der Befreiung zum Heil. Spätestens hier können wir erkennen, dass dieses Buch direkt uns anspricht, unsere Situation beschreibt. Und damit endet dieser erste Teil A in einer sehr tragischen Situation eigentlich, die offen ist. Gottes Anspruch ist hoch, die Menschen können ihn nicht erfüllen. Die Frage nach ihrer Schuld kann geklärt sein, aber die Frage nach ihrem Heil ist noch offen. Alle leben in Kompromissen in einer sündigen Umwelt. Und wir warten alle auf die Verwirklichung des Heils. Im zweiten Teil geht es dann um das Kommen des Siegers. Und dieser Teil steht im Mittelpunkt des ganzen Buches des Siegers. Deswegen habe ich das versucht, auch grafisch etwas darzustellen. Es wird dann jeweils von ziemlich ähnlichen Teilen flankiert. Im Mittelpunkt steht also das Kommen des Siegers. Die große Wende geschieht in Kapitel 59, Vers 14. Das alles, also dieses ganze Elend, sieht der Herr und es missfällt ihm sehr, dass kein Recht ist. Und er sieht, dass niemand auf dem Plan ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Da hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht bei ihm. Das alles missfällt Gott. Ihm missfällt die Sünde und das Unrecht. Ihm missfällt das Leiden seiner Erlösten. Deshalb macht er sich auf. Er kommt für seine Feinde zum Gericht und für Zion zum Heil. Er bleibt nicht distanziert, sondern engagiert verwirklicht er sein Gericht über seine Feinde. Es wird beschrieben, dass er eine Rüstung anlegt. Also er will nicht nur das Gericht, sondern er vollstreckt es persönlich. Gott missfällt, was er sieht. Wesentlich kürzer und einfacher geschildert ist als das Heil. Zum einen, weil es der Absicht des Buches entspricht. Dieses Buch ist keine Kampfschrift gegen die Gottlosigkeit. Es ist in erster Linie zur Ermutigung der Gottesfürchtigen. Aber zum anderen entspricht das auch der Gewichtung und dem Wesen des angekündigten Gerichtes. Gottes Gericht über seine Feinde wird scharf und endgültig sein. Aber seine ganze Zuwendung und Hingabe gilt seinem Heil. Und deswegen wird das Heil auch wesentlich ausführlicher und facettenreicher beschrieben. Gottes Hauptinteresse ist die Aufrichtung seines Heils. Und wir lesen dann davon, dass Gott in Zion, in Jerusalem, sein Heil aufrichten wird. Aber dieses Zion wird etwas grundsätzlich Neues sein. In Kapitel 1, Vers 8 hatten wir das erste Mal von Zion gehört im Buch Jesaja. Dort ist von der Stadt Jerusalem die Rede als einer Hütte im Gurkenfeld. Ein sehr erbärmliches Bild, was sich weit von dem unterscheidet, wie Jerusalem sein sollte, wie es war zur Zeit Salomos und wie es sein sollte. Es ist gekennzeichnet von Sünde und vom Gericht Gottes. Und diesem historischen Jerusalem wird hier in dem Buch das Zion Gottes entgegengestellt. Die ganzen Zionsvorhersagen ziehen sich eigentlich schon vom Anfang des Buches bis zum Ende durch. Aber hier kommt es zum Abschluss. Gott kündigt an, sein Heil in Zion aufzurichten. Zion wird zum Inbegriff und Zentrum der Verehrung Gottes. Sein Volk wird sich in Zion sammeln und wird zusammen mit den Heiden Gott verehren. Gott wird dort gegenwärtig und fassbar sein, erfahrbar. In Kapitel 60, Vers 19 und 20 heißt es: Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, und der Glanz des Mondes soll dir nicht leuchten, sondern der Herr wird dein Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Die Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leides sollen ein Ende haben. Das ist der Ausblick darauf, wie Gottes Heil aussehen wird. Gott wird eine Zeit heraufführen, wo er unmittelbar erfahrbar ist. Es wird eine Zeit kommen, wo ein Leben vor seinem Angesicht möglich ist, wo er sichtbar und spürbar ist wie die Sonne, die nicht untergeht. Dann wird er unser Vakuum ausfüllen. Dann werden wir nicht mehr unruhig brummen wie die Bären oder gurren wie die Tauben, sondern wir werden unsere Lust an Gott haben, so nennt das Jesaja. Und wir haben vorhin gesehen, dass Gottes Heil davon abhängt, seinen Sabbat zu halten. Das meint, Gefallen und Lust an der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir sehen jetzt, dass dieser Sabbat, den man hier feiern kann, nur ein schwaches Abbild der Gemeinschaft mit Gott ist. Hier bedeutet Gemeinschaft mit Gott zu haben, Feiertagsheiligung, Gottesdienste, Bibellesen, Fasten, diese Dinge. Und Gott erwartet, dass wir das hochschätzen, weil es Gemeinschaft mit ihm bedeutet. Aber er hat vor, uns in eine engere, unmittelbare Gemeinschaft mit sich zu führen. Wie die Sonne wird er sichtbar, erlebbar, fühlbar sein. In 60, Vers 5 heißt es: Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden. Dann ist es nicht mehr Gottes Erwartung und Forderung, dass wir unsere Lust an ihm haben, sondern dann wird das unsere unmittelbare Reaktion sein, weil wir auf die Gegenwart Gottes nicht anders reagieren können. Gott hat also vor, in Zion etwas grundsätzlich Neues zu schaffen. Er erwartet nicht, dass sich die Stadt Jerusalem selbst zur heiligen Stadt verwandelt, sondern er selbst macht Zion zum Gegenstück des gottlosen Babylon, was vorher beschrieben ist. Es wird dann in diesem Abschnitt auch beschrieben, dass die Heiden nach Zion pilgern werden, um Gott zu verehren und seinem Volk zu dienen. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass die Heiden gedemütigt werden, sondern dass das Volk Gottes, inklusive der Heiden, alle gemeinsam Gott verehren werden. Es wird dann keine Trennung mehr geben. Das Bild des neuen Jerusalems, das finden wir dann auch in der Offenbarung des Johannes wieder. Die Anklänge an Jesaja sind groß. Das liegt daran, dass in der Bibel ein Bild unter der Leitung des Heiligen Geistes immer weiter entfaltet wird. Johannes steht gewissermaßen auf den Schultern des Jesaja und kann weitersehen als Jesaja. Mit dem nächsten Abschnitt kommen wir wirklich zum Herzstück des letzten Teiles von Jesaja. Hier wird der Sieger geschildert, der kommt, um den Tag der Vergeltung und das Jahr der Gnade zu verkündigen. Wir sind jetzt hier bei B2. Ich lese aus Kapitel 61 die ersten drei Verse. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde. dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preis. Ein wesentliches Auslegungsprinzip ist, dass die Heilige Schrift sich selber auslegt. Wenn eine Aussage der Bibel woanders in der Bibel erklärt und erläutert wird, dann ist diese Erläuterung bindend und anderen Überlegungen vorzuziehen. Es gibt nun im Neuen Testament eine Stelle, wo diese Stelle ausgelegt wird. Jesus selbst zitiert diese Stelle. Und in der Art und Weise, wie er das tut, interpretiert er sie auch. Und das kostet ihn fast Kopf und Kragen. Wir wollen das mal lesen. Lukas 4, Vers 16 bis ja und folgende. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da fing er an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht der Sohn des Josef? Im Folgenden geht das dann so weiter, dass Jesus mit dem, was er sagt, sehr aneckt und sie ihn dann steinigen wollen und dann verstehen, dass er diese messianische Aussage auf sich bezieht. Der Vers ist in Ich-Form geschrieben und Jesus zitiert nur diesen Teil, der in der Ich-Form geschrieben ist, und sagt damit: Ich bin das. Heute ist das erfüllt worden durch mich. Jesus ist der Sprechende dieses Abschnittes. Und deswegen brauchen wir gar nicht mehr mit Platzhalterbegriffen wie Knecht und Sieger zu arbeiten, sondern wir können sagen, das ist Jesus, ganz klar. Und er sagt: Ich erfülle das, ich bin dieser Knecht. Damit ist eindeutig geklärt, wie die Stelle zu verstehen ist. Und dadurch, dass Jesus diese Stelle zitiert, interpretiert er sie auch. Die Stelle interpretiert Jesus und Jesus interpretiert die Stelle. Das ist ein sehr interessantes Wechselspiel, was lohnt sich näher anzugucken. Er sagt: Ich bin gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. An dieser Stelle bricht Jesus ab, obwohl, wie wir das vorhin gelesen haben, es weitergeht, dass der Knecht, dass der wiederkommende Sieger auch gekommen ist, nicht nur das Gnadenjahr Gottes zu verkündigen, sondern auch den Tag der Vergeltung. Das zitiert Jesus nicht, er hört mitten in dem Vers auf. Und das zeigt, dass er sich vor allem als der Verkündiger dieses Gnadenjahres Gottes verstand. Er verstand sein Leben und Wirken als Verkündigung des Evangeliums, als seelsorgerlichen Dienst, als Befreiungsdienst, als Heilungsdienst. Das könnte man jetzt nachzeichnen an einzelnen Begegnungen mit der samaritanischen Frau, mit Zachäus, mit der Ehebrecherin. Da wird das sehr deutlich, dass Jesus diesen Schwerpunkt hatte. Jo, ich muss mich gerade mal orientieren. Also, der Knecht, der wiederkommende Sieger, ist gesandt, um das Gnadenjahr Gottes und den Tag der Vergeltung zu verkündigen. Aber auch diese beiden Alternativen stehen nicht gleichgewichtig nebeneinander, sondern ganz klar ist die Betonung darauf, auf dem Gnadenjahr Gottes. Es wird dann noch beschrieben ab 63, dass der Sieger das Gericht über Edom vollstreckt. Ich lese die ersten Verse. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bozra, so geschmückt, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet mit großer Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Warum ist dein Gewand so rotfarben und deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich trat die Kelter allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Denn ich hatte mir einen Tag der Vergeltung vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Das Gericht Gottes wird hier in grellen Farben geschildert. Gott zertritt seine Feinde wie Trauben. Und durch die Scheidung der Gerechten von den Ungerechten richtet er sein Heil auf. Die Feinde Gottes werden hier als Edom bezeichnet. Das Land Edom liegt östlich des Toten Meeres. Und die Edomiter waren immer erbitterte Feinde von Israel. Nicht offen, weil sie dafür zu schwach waren, aber immer hinterhältig und schadenfroh, wenn Israel in Nöten war. Und hier sind sie ganz einfach synonym für die Feinde Gottes. Es geht nicht um, was weiß ich, das Land, das jetzige Jordanien, sondern es geht einfach um die Feinde Gottes. Ich fasse den Mittelteil des Buches noch einmal kurz zusammen. Gott missfällt die unbefriedigende Situation des ersten Abschnittes. Ihm missfällt, dass seine Erwartungen unbefriedigt bleiben. Ihm missfällt, dass die Erlösten noch unter dem Einfluss der Gottlosen und der Sünde stehen. Ihm missfällt, dass seine Gemeinschaft mit seinen Kindern noch unvollkommen und gebrochen ist. Deswegen macht er sich auf, sein Heil zu verwirklichen. Und der Sieger kommt, um es anzukündigen. Er hat die Sünde besiegt und jetzt besiegt er auch alle Feinde. Er ist der Sieger und Herr über die Geschichte, der sein Heil verwirklicht. Im letzten Abschnitt geht es dann um die abschließende Verwirklichung des Heils Gottes. Eingeleitet wird es wieder durch ein Gebet, wie der erste Teil abschloss mit einem Gebet. Es ist ein flehendes Gebet um Gottes Hilfe. Es ist vom gleichen Grundton wie auch das erste Gebet. Es spricht vom sehnsüchtigen Warten auf das Heil Gottes. Ich lese ab Vers 16. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Gott, bist unser Vater, unser Erlöser, von alters her ist dein Name. Warum lässt du uns abirren von deinen Wegen und unsere Herzen verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deines Knechtes willen. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Noch steht die Not, das Gefühl des Verlassenseins bei den Gläubigen drängend im Raum. Es sieht so aus, als hätte Gott sie verstoßen, als seien sie wie die Gottlosen, wie die Unreinen. Du lässt uns vergehen unter der Gewalt unserer Schuld. Willst du bei alledem noch zögern und schweigen und uns so sehr niederschlagen? Das ist Vers 11. Die Gottesferne, die Herrschaft der Sünde, die scheinbare Verlorenheit ist bedrückend. Und das Einzige, was Jesaja dem entgegenhalten kann, das ist die Berufung darauf, dass Gott ihr Vater ist. Wir haben das heute Morgen auch gehört, dass das eine sehr seltene Bezeichnung im Alten Testament ist und ein sehr exklusives Verhältnis ausdrückt. Aber das, was in dem Gebet zum Ausdruck kommt, ist nur der subjektive Eindruck. Denn Gott hat die nicht verstoßen, die ihn fürchten. Er verstößt nur diejenigen, die ihn verlassen. In Kapitel 65, Vers 10 und 11 heißt es: Und mein Volk, das nach mir fragt, soll Scharon eine Weide für die Herde werden und das Tal Achor ein Weideplatz für das Vieh. Aber ihr, die ihr den Herrn verlasst und meinen heiligen Berg vergesst und dem Gad einen Tisch zurichtet und dem Mini ein Trankopfer voll einschenkt, also auch wieder Götzendienst, wohlan, euch will ich dem Schwert übergeben, dass ihr euch alle zur Schlachtung hinknien müsst. Wer Gott fürchtet und sein Gericht fürchtet, dem ist Gott ein großzügiger, schenkender Vater. Wer Gott aber nicht fürchtet, seine Hoffnung auf anderes setzt, den wird Gott durch seine Strafen das Fürchten lehren. Und wer hier auch nicht Gottes Strafen fürchtet, über dem wird Gott ein fürchterliches Gericht halten. An der Furcht Gottes geht also kein Weg vorbei. Entscheidend ist nur, wann man zu dieser Furcht Gottes kommt. In Vers 14 heißt es: Siehe, meine Knechte sollen vor Herzenslust jauchzen, ihr aber sollt von Herzenleid schreien und vor Jammer heulen. Gott verstößt also diejenigen, die ihn ablehnen, aber er nimmt die an, die ihn fürchten und bereit sind für sein Heil. Im vorletzten Teil des letzten Abschnittes, sprich C3, da wird nun dieses Heil umfassend detailliert dargestellt. Gott verheißt die zukünftige Realität, die er der bedrückenden Gegenwart entgegensetzt. Er verheißt das abschließende Gericht und das vollkommene Heil. Diesen Titel habe ich eigentlich nur der Symmetrie wegen gewählt, Gericht und Heil, weil das die Aufgaben des Siegers, des wiederkommenden Siegers sind. Aber der Text gewichtet anders. Er spricht eigentlich fast nur von dem Heil, was Gott aufrichtet. Das Gericht wird zwar erwähnt, aber nur beiläufig. Wofür auch? Wer die Warnungen und Einladungen bisher ignoriert hat, der bekommt, was er verdient. Viele Worte sind dafür nicht gerechtfertigt. Denn in 65 Vers 1 heißt es dann: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Also auch dieses ganze furchtbare Gericht, was angekündigt ist, wird keine Rolle mehr spielen. Danke. Für das, was Gott tun will, ist das menschliche Vorstellungsvermögen zu begrenzt. Jesaja versucht, eine Welt ohne den Tod zu beschreiben. Er verwendet dafür Bilder, verwendet das Bild dafür, dass Menschen erst mit 100 Jahren sterben werden und dann noch als Kleinkinder gelten werden. Aber ausgedrückt soll damit sein, dass es keinen Tod mehr geben wird. In 65, Vers 20 heißt es: Es sollen keine Kinder mehr sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Jesaja kommt an seine Grenzen bei dem, was er beschreiben möchte. Er will ausdrücken, dass es keinen Tod mehr gibt. Das hat er auch schon vorher getan. Aber das lässt sich für uns nicht denken. Gottes Heil geht über unseren Horizont einfach hinaus. Es ist größer und anders, als wir es uns vorstellen können. Und der Apostel Johannes, der ja quasi auf den Schultern Jesajas und der anderen Propheten steht, er drückt das so aus in der Offenbarung 21, Vers 4: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das war es eigentlich auch, was Jesaja ausdrücken wollte. Jesaja beschreibt dann die Pracht und den Segen des zukünftigen Jerusalems. Aber auch die Pracht und die Herrlichkeit stehen dann nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt steht die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Im Mittelpunkt steht die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, seine Gegenwart. Alle Gerechten werden dann ihre Freude an Gott haben. Im vorletzten Vers des Buches heißt es: Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Das soll nichts anderes aussagen, als dass sie ununterbrochen immer wieder zu Gott kommen, ihm dienen, ihn anbeten. Wie damals im Paradies, als Gott im Garten wandelte und einfach so bei seiner Schöpfung war. Und in dieser Situation werden wir unser Glück und unsere Freude finden, weil wir dann Gottes gegenüber sind. Jesaja schreibt dies alles für uns, zur Ermutigung und zur Ermahnung. Er sagt das zwar in einer anderen Zeit, aber er sagt es für unsere Zeit. Petrus schreibt das im ersten Petrusbrief 1, Vers 10 bis 12 so: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, für welche und für was eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollen. Und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollen mit dem, was euch nun verkündigt ist. was auch die Engel begehren zu schauen. Ich denke, Jesaja ist der Prophet, auf den das mit am meisten zutrifft. Keiner hat so konkret geweissagt über das Leben und Leiden des Messias und keiner hatte oder kaum einer hatte so einen weiten Blick auf das Heil Gottes. Und diese Schau geschah, damit sie uns dient und uns das verkündigt, was sogar die Engel sehen wollen. Wir haben also eine ganz exklusive Stellung. Wir sind bevorzugt, das Handeln Gottes in der Geschichte durch Jesaja erklärt zu bekommen, gedeutet zu bekommen. Und wir erfahren, welches Heil uns bereitet ist. Diese bevorzugte Stellung verpflichtet uns und bereichert uns. Sie verpflichtet uns, diese Botschaft und unsere Verantwortung vor Gott ernst zu nehmen. Und sie bereichert uns, weil wir wissen, wie wertgeachtet wir bei Gott sind.